SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen bis 12.15 Uhr. Alarv. Großes Chaos beim Karnevalsauftakt in Köln. Ich frage gleich unseren Reporter dort, was da schiefgelaufen ist. Verhaltener Jubel. Die Ukraine feiert den russischen Abzug aus Cherson. Und 49-49. Der Demokrat Kelly verteidigt in Arizona seinen Sitz im US-Senat für die Demokraten. Für die einen ist es ein Grund, das Weite zu suchen, andere stürzen sich dann geradezu mitten rein. Gestern am 11.11. war für alle Fastnachtsnarren der Republik der große Tag, Karnevalsauftakt. Und noch dazu, nach zwei pandemiebedingt mehr oder weniger tiefen und schmerzhaften Zäsuren 2020 und 2021, in diesem Jahr nun endlich wieder ohne irgendwelche Corona-Auflagen. Das Wetter hat auch mitgespielt. Und so war der Andrang in den Karnevalshochburgen am Rhein, in Mainz, in Düsseldorf und auch in Köln enorm. In Köln waren so viele Menschen auf der Straße, dass es am Abend und in der Nacht teilweise zu, Zitat, chaotischen Zuständen in der Innenstadt kam, so heißt es in einem Bericht. Jochen Hilgers in Köln, was muss ich mir darunter genau vorstellen?
Das ist ungefähr der Fall, wenn 50, 70, 80, vielleicht 100.000 Menschen auf eine Feiermeile wollen, die nur 10.000 bis 15.000 Menschen fasst und die Absperrungen dann versuchen zu überwinden. Die Polizei ist dazwischen gegangen, hat dieses Chaos in den Griff bekommen, aber es fehlte nicht viel und es hätte dramatischere Szenen geben können. Das liegt daran, dass die Stadt vorher Warnungen in den Wind geschlagen hat, dass es bei schönem Wetter speziell und nach dieser langen Corona-Pause zu wahnsinnigem Andrang kommen wird. Man hat gedacht, vielleicht kommen 30.000, hat ein Sicherheitskonzept erarbeitet, aber mit diesem Andrang hatte man nicht gerechnet, obwohl Gastronomen zum Beispiel oder auch Anwohner gesagt haben, Achtung, Achtung, da kommt eine Welle. Und diese Welle war dann da und alle guckten erstaunt.
Stand gestern Abend berichtete die Polizei von 71 Anzeigen und von 33 Platzverweisen. Angesichts von 60.000, 70.000 Jecken, wie Sie sagen, kommt mir das relativ wenig vor.
Genau, und das hat einen ganz einfachen Hintergrund und ist, finde ich, durchaus erwähnenswert. Trotz dieser wahnsinnigen Überfüllung sind wir bei den Kriminalitätszahlen ungefähr auf Vorjahresniveau. Da wurde ja auch schon mal gefeiert und auch auf Niveau vor Corona. Und das liegt daran, dass die vielen jungen Menschen, die dort feiern wollten und zum Teil dann gefeiert haben, relativ diszipliniert waren, sehr friedlich. Das hatte auch der Polizeipräsident vor Ort festgestellt. Es ist ausgelassen, was hier geschieht, hat er gesagt, aber durchaus friedlich. Und nicht auszudenken, wenn dort eine andere Gemütslage vorgeherrscht hätte, dann hätten wir eine andere Situation vorgefunden. So ist es einigermaßen im Rahmen verlaufen.
Das heißt, man hat Glück gehabt, aber das Sicherheitskonzept war untauglich.
Das Sicherheitskonzept war völlig untauglich. Man hatte dort eine Crowd-Managerin, so heißt das neudeutsch, aus Berlin engagiert und damit, wie das auch so schön im Bürokratendeutsch heißt, externen Sachverstand eingekauft. Aber dieser externe Sachverstand war für Kölner Verhältnisse einfach nicht brauchbar. Es gibt schon seit langem die Forderung in Köln, dass man eine zweite große Fläche weit außerhalb des Zülpicher Platzes, der Zülpicher Straße, anbieten muss für junge Leute, damit die dort feiern, damit sich nicht alles auf diesem Bereich knubbelt. In einer Stadt, die mit dem Karneval wirbt und sagt, kommt hier hin, guckt es euch an, muss man eben damit auch rechnen, dass viele von außerhalb kommen.
Wie erklären Sie sich denn dieses völlig unzureichende Sicherheitskonzept? Karnevalsauftakt in Köln, dass da mehr als zwei Handvoll Menschen kommen, das ist doch klar.
Ganz genau, das weiß man auch in Köln. Es interessiert aber das ganze Jahr über niemand. Das Sicherheitskonzept wurde am 27. Oktober vorgestellt. Es gibt da einen runden Tisch, der alle Beteiligten einbindet. Und denen wurde das quasi vor den Latz geknallt. Dann haben die gesagt, ja, was sollen wir denn jetzt noch ändern? Es ist in 14 Tagen soweit und ich prognostiziere mal, für Weiberfastnacht, das ist das nächste Highlight hier im Februar, wird es genauso laufen. Jetzt kommt erstmal die Weihnachtspause, da passiert gar nichts. Und ab Anfang Januar wird dann vielleicht ein bisschen gebastelt. Was machen wir denn Weiberfastnacht? Und es wird genauso schief gehen wie dieses Mal.
In Köln läuft der Karnevalsauftakt ziemlich aus dem Ruder, glücklicherweise ohne schlimme Folgen. Informationen waren das von Jochen Hilgers in Köln. Zwei Tage ist es her, dass der Bundestag mit den Stimmen der Ampel das Bürgergeld beschlossen hat. Jene Sozialreform, die ab dem 1. Januar Hartz IV ablösen soll. Nun könnte man meinen, Gesetz beschlossen, Thema erledigt, aber weit gefehlt. Die Union hatte ja schon im Vorfeld angekündigt, dass sie im Bundesrat weiter Widerstand gegen das Bürgergeld leisten will. Und nun gibt es auch aus der Ampel selbst mindestens eine gewichtige Stimme, die in Sachen Bürgergeld sogar nicht nach Thema erledigt klingt, nämlich die von Bundesfinanzminister Lindner. Aus Berlin berichtet Mario Kubina.
Die Bundesregierung spricht von der größten Sozialreform seit 20 Jahren. Doch ob das Bürgergeld wie geplant zum Jahreswechsel kommt, ist völlig offen. FDP-Chef Christian Lindner macht jetzt deutlich, dass er sich Änderungen vorstellen kann. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagt er, man könne über alles verhandeln. Als Beispiel nennt Lindner die Möglichkeit, sich zum Bürgergeld noch etwas dazu zu verdienen. Wenn man da noch was verbessern könne, wäre das gut, findet Lindner. Der FDP-Fraktionschef im Bundestag setzt auf einen schärferen Ton, um CDU und CSU zum Einlenken zu bewegen. Christian Dürr sagt im Spiegel-Interview, die Union solle nicht länger, so wörtlich, mit dem Feuer spielen. Doch Unionsfraktionschef Friedrich Merz bleibt bei seiner Kritik am Bürgergeld. Im Gespräch mit der Welt am Sonntag sagt er, die Ampel wolle einen vollständigen Systemwechsel in der Arbeitsmarktpolitik. Kompromisse seien da schwierig, so Merz. Die Union kritisiert unter anderem, dass mit dem Bürgergeld der Druck auf Empfänger sinke, sich um einen Job zu kümmern. Übermorgen sind die Ampelpläne Thema im Bundesrat. Bei einer Ablehnung würden sie im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag landen.
Mario Kubina berichtete. In den vergangenen Wochen gab es in Kiew nicht viel zu feiern. Vor allem nachts war es angesichts russischer Luft-, Raketen- und Drohnenangriffe ratsamer, wenn möglich zu Hause in Sicherheit zu bleiben und die Stadt möglichst zu verdunkeln. Gestern Nacht allerdings war das anders. Da wurde in Kiew gefeiert, denn die russische Armee ist aus dem westlichen, dem größeren Teil von Cherson in der Südukraine abgezogen. Für die Ukraine ein großer Erfolg, für Russland dafür ein umso herberer Imageschaden, denn immerhin stand Cherson für einen der wenigen militärischen Erfolge der russischen Armee. Allerdings, der Krieg ist nicht verschwunden aus Cherson. Darüber konnte auch die nächtliche Feier in Kiew nicht hinwegtäuschen. Stefan Lag berichtet.
Der Rückzug der russischen Armee aus Cherson wurde in der Nacht auf dem Kiewer Maidan gefeiert. Tausende Menschen, darunter viele, die aus Cherson geflohen waren, sangen zusammen die ukrainische Nationalhymne, riefen Ruhm den Helden und Ruhm der Ukraine. Überall waren blau-gelbe Fahnen zu sehen. Unter den Feiernden war auch Serhii, der aus Cherson kommt. In einer Übertragung des ukrainischen Fernsehens sagte er, das sind Emotionen, die man schwer vermitteln kann, denn es ist die Synergie von Menschen, die seit 8 Monaten auf diesen Feiertag warten. Ich selbst komme aus Cherson, aus einem Stadtviertel im Zentrum. Heute feiern meine Verwandten dort und ich feiere hier in Kiew. Cherson ist die Ukraine, schrieb der Kiewer Bürgermeister Klitschko in einem Online-Dienst. Bereits gestern kursierten zahlreiche Videoaufnahmen im Netz, die zeigten, wie Menschen mit ukrainischen Flaggen die Rückkehr der ukrainischen Soldaten freudig begrüßten. In seiner nächtlichen Videobotschaft zeigte sich der ukrainische Präsident Selenskyj glücklich und erleichtert. Heute ist ein historischer Tag. Wir bekommen den Süden unseres Landes zurück. Wir bekommen Cherson zurück. Jetzt stehen unsere Verteidiger in den Außenbezirken der Stadt. Wir sind kurz davor, in die Stadt zu ziehen. Aber unsere Spezialkräfte sind bereits da. Die Stadt war kurz nach Beginn des Krieges von russischen Truppen eingenommen worden und die einzige Regionalhauptstadt, die von Russland erobert worden war. Erst vor wenigen Wochen hatte Moskau das Gebiet Cherson nach einem international nicht anerkannten Referendum völkerrechtswidrig annektiert. In einem Interview mit der ARD berichtet diese Bewohnerin von Cherson von der Situation in der Stadt nach dem Abzug der russischen Truppen. Sie sei überglücklich darüber, dass jetzt ukrainische Soldaten in der Stadt seien, aber sei auch immer noch vorsichtig. Ich kann nicht sagen, dass alles so wolkenlos und so schön ist. Nein, ich weiß, dass Sabotage und Aufklärungsgruppen hier zurückgelassen wurden. Einige russische Militärs, die hier nebenan wohnten, sie haben sich nur Zivilkleidung angezogen. Ich habe sie gestern gesehen, sie sind nirgendwo hingegangen. Deswegen bewegen wir uns nicht frei in der Stadt. Wir versuchen dies nicht zu tun, weil man mit Provokationen der Russen rechnen muss. Aber die Stadt lebt. Taxifahrer rauschen mit ukrainischen Flaggen unter meinem Fenster lang. Moralisch und psychologisch ist es viel leichter als zuvor. Gestern hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, der Abzug der russischen Truppen aus Cherson sei abgeschlossen. Man nehme nun vom linken Ufer des Dnipro aus ukrainische Truppen unter Beschuss, hieß es aus Moskau.
4 Tage liegen die Zwischenwahlen in den USA inzwischen zurück. Und noch immer liegen nicht alle Ergebnisse vor. Im Bundesstaat Georgia, das steht jetzt schon fest, wird es vor dem 6. Dezember überhaupt kein Ergebnis geben. Dort muss nämlich eine Stichwahl die Entscheidung bringen. Aber auch jenseits von Georgia wird vielerorts noch immer eifrig gezählt. Im Bundesstaat Arizona nun allerdings nicht mehr. Dort steht seit heute Nacht fest, dass der frühere Astronaut Mark Kelly seinen demokratischen Senatssitz verteidigt hat gegen den Republikaner und Trump-Anhänger Blake Masters. Was das für das Gesamtbild bedeutet, dazu Informationen von Washington-Korrespondent Ralf Borchert.
Damit kommen die Demokraten von US-Präsident Joe Biden dem Ziel näher, ihre hauchdünne Mehrheit im Senat zu halten. Für den Senat fehlt jetzt noch das Ergebnis in Nevada und Georgia. Die Demokraten müssen in mindestens einem dieser beiden Staaten gewinnen, die Republikaner in beiden Staaten, um jeweils knapp die Gesamtmehrheit im Senat zu erringen. Auch für das Repräsentantenhaus steht das Endergebnis nach wie vor aus. Hier wird mit einer knappen Mehrheit für die Republikaner gerechnet. Die Niederlage von Blake Masters im Senatsrennen in Arizona ist auch ein weiterer Dämpfer für Donald Trump. Der Ex-Präsident steht nach dem für die Republikaner enttäuschenden Abschneiden bei den Midterms massiv in der Kritik, weil gerade in Schlüsselstaaten die von ihm durchgesetzten Kandidaten zum Teil verloren haben. Bisher zeigt Trump allerdings keine Anzeichen, auf eine weitere Präsidentschaftskandidatur zu verzichten. Auch an der juristischen Front wehrt sich Trump mit neuen Schritten. Er hat Klage gegen die Vorladung des Untersuchungsausschusses zum Sturm auf das Kapitol eingereicht. Damit wird es immer unwahrscheinlicher, dass Trump noch persönlich vor dem Kongressausschuss aussagt, bevor der Ausschuss im Dezember seine Arbeit abschließt.
Aus Washington berichtete Ralf Borchert und soweit die aktuelle Politik am Samstagmittag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Pascal Fournier.